Also mein Überbegriff ist, von der ganzen Predigt ist das Dankeschön an den Herrn. Das ist mir das Allerwichtigste, weil ich weiß, wir als Gemeinde und ich würde nicht hier stehen, wenn er sich nicht so um mich gekümmert hätte. Und meine Predigt möchte ich heute anfangen mit einem Zitat von Bill Johnson, der sagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber verstanden wird es oft erst im Rückblick. Und ich habe nur gemerkt, ja, so ist es. Und deswegen habe ich mich so gefreut jetzt, dass ich da zurückgeschaut habe, einfach weil diese Predigt angestanden ist und dass ich so viel entdecken durfte, wo er mir so geholfen hat. Und bei dem Titel unseres Quartalthemas, das ist ja auch die Jahreslosung, habe ich mich gefragt, wie das in meinem Leben war und wann ich persönlich erkannt habe, dass Gott mich gesehen hat und an was ich das festmachen würde. Denn die Zusage Gottes, dass er jeden von uns sieht, galt vor 1000 Jahren, jetzt und in alle Ewigkeit. Und nachdem mein Leben schon länger ist als das von den meisten hier im Gottesdienst, habe ich auch die Möglichkeit, auf viele Ereignisse, gute, neutrale und nicht so gute, zurückzublicken. Ich will euch auf eine Reise in mein Leben mitnehmen und auch auf einen Rückblick auf diese Gemeinde, weil beides eng verbunden ist. Wir hatten vor kurzem bei der Ausbildung zum geistlichen Begleiter im Kloster eine Lehreinheit, in der es darum ging, seinen Lebensweg mit Gott anzuschauen. Und ich habe dir bitte das Bild mit den 2 Wollfäden, das erste, genau das. Und zur Erklärung, dieser blaue Wollfaden symbolisiert mein Leben oder das Leben von demjenigen, der zurückschauen möchte. Und der rote Faden wäre der, wo ist Gott gewesen oder wo habe ich gemerkt, dass Gott da dabei war. Und bei dieser Übung fallen einem Ereignisse ein, die man schon längst vergessen hat. Aber das Wichtigste dabei war, hinzuschauen und hinzuspüren, wo war Gott zu diesem Zeitpunkt für mich erlebbar. Interessant ist es, auf die Zeit zu schauen, in der man den Eindruck hatte, da war Gott weit weg. Und ich habe mich damals schon gefragt und frage euch heute auch, stimmt das denn? Und deswegen habe ich auch aus der Bibel so 2, 3 Verse herausgesucht, wo Gott einfach sagt, was er darüber denkt. Und zwar in Epheser 1, in Versen 3 bis 5. Anbetung und Dank Gott und dem Vater, unseres Herrn Jesu Christi. In ihm hat er eine Fülle geistlichen Segens über uns ausgeschüttet, der nicht von dieser Welt ist. In ihm hat er uns auserwählt, bevor dieser Kosmos geschaffen wurde, damit wir unter seinen Augen ein heiliges und untadeliges Leben führen möchten. Seine Söhne dürfen wir sein durch Jesus Christus. Das hat er so in seiner Liebe vorausbestimmt. Das war sein gnädiger Wille über uns. Und ihr seht, ich habe da unter seinen Augen fett drucken lassen, weil ich finde, das ist das Allerwichtigste, was es, also nicht das Wichtigste von dem ganzen Text, aber das, worauf ich jetzt zurückkommen möchte, unter seinen Augen, das heißt, er hat uns gesehen, er sieht uns und er wird uns immer sehen. Und im Psalm 32, 8, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wieder unter seinen Augen, weil er immer herschaut, nie wegschaut. Und in dem nächsten Vers, der ist ein bisschen, also die nächsten Verse sind ein bisschen länger, in Epheser 1, 16 bis 23, da spricht Paulus im Gebet für die Gemeinde eine Bitte aus. Und zwar für die Gemeinde in Ephesus und für die Gemeinde heute in Rosenheim. Dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, ihn recht zu erkennen. Wir brauchen wirklich seine Offenbarung und seine Weisheit, um ihn ganz tief zu erkennen. Er erleuchte euer inneres Auge, damit ihr erfassen könnt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes ist, den Gott seinen Heiligen, also uns, in Aussicht stellt. Und welch ein überreiches Maß von Kraft er uns Gläubigen schenkt. Diese, seine überragende Kraft, hat er bei der Auferstehung Jesu von den Toten unter Beweis gestellt. Er hat ihm, Jesus, dann seinen Platz gegeben zu seiner Rechten in den himmlischen Welten, sodass er jetzt alle Gewalten und Mächte überragt und über allem steht, was in dieser oder der zukünftigen Welt noch genannt werden mag. Und jetzt kommt's, was ich so besonders finde. Alles hat ihm Gott zu Füßen gelegt und hat ihn das Haupt aller Dinge der Gemeinde als Haupt geschenkt. Vorher war so über die ganzen Eigenschaften, die wir in Gott auch in Jesus auch bekommen haben, gestanden. Und mit allem hat er, also Jesus Christus, uns als Haupt geschenkt. Und die Gemeinde, sie ist sein Leib, die volle Ausgestaltung dessen, der vollkommen erst in allen zur Erfüllung kommt. Das heißt, in allen. Jeder ist wichtig und jeder wird gesehen und jeder wird geliebt. Jetzt nehme ich euch kurz rein in mein Leben, und zwar im Rückblick, in dem ich heute Gottes Wirken sehen kann, weil damals, ehrlich gesagt, habe ich es nicht gesehen. Also ich selber bin in Hermannstadt, Rumänien geboren. Ich hatte eine behütete Kindheit, eingebettet in Familie, eine große Verwandtschaft und gute Freunde. Und von den politischen Problemen, den Schwierigkeiten, Lebensmittel zu besorgen, engen Wohnverhältnissen und Ungerechtigkeiten, habe ich nicht allzu viel mitbekommen. Das hat irgendwie zum Leben dazugehört und es ging ja allen so. Deswegen war das für mich Normalität. Wichtig war für mich, dazuzugehören und eingebunden zu sein. Meine Familie war nicht gläubig, in dem Sinn, dass Jesus eine Rolle gespielt hätte. Wir haben die christlichen Feiertage eingehalten und sind zu Weihnachten in die Kirche gegangen. Meinen Eltern war es wichtig, dass wir Kinder getauft wurden, und die kirchliche Hochzeit meiner Eltern war selbstverständlich. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir gebetet haben. Weil die Situation in Rumänien immer schwieriger wurde, war es klar, dass viele Deutschstämmige versucht, nach Deutschland auszuwandern. Als wir relativ schnell nach einem Jahr nach Antragstellung die Ausreisegenehmigung erhalten hatten, ich war damals 12 Jahre alt, war es eigentlich ein freudiges Ereignis. Und dieser Aufbruch war nur davon überschattet, dass wir alles, und ich meine wirklich alles, Freunde, Verwandtschaft, Spielsachen und sogar unsere Katze zurücklassen mussten, ohne die Hoffnung zu haben, jemals jemanden wiederzusehen. Und damals war es nicht denkbar, dass sich die politische Lage dahingehend verändern könnte, dass ein Besuch möglich sein sollte. Das war für mich ein enormer Bruch. Ich wurde herausgerissen, ich musste alles loslassen, und es war wirklich für uns als Familie auch ein Schritt ins Ungewisse. Und nach langer Reise sind wir, meine Eltern, mein Bruder, meine Oma und ich, in Grafing angekommen. Wir hatten eine Wohnung in einem Sozialblock bekommen und waren froh, wieder irgendwo angekommen zu sein. Und jetzt zeige ich euch zwei Bilder, an denen ich jetzt persönlich an mir das gemerkt habe, wie Gott dann auf mich schon geschaut hat. Und bitte jetzt das erste mit diesem Haus. Wenn ihr das seht, das ist der Sozialblock. Und wenn ihr ganz genau seht, ganz rechts oben, die letzten Fenster oben, das war, dort sind wir eingezogen. Da gibt es noch einen zweiten Eingang, ganz links. Und rechts von diesem Eingang hat Ronald gewohnt mit Familie. Ja, ich war 12, wohlgemerkt. Und Ronald war noch nicht ganz 16. Und aber auf der linken Seite von dem Ganzen hat eine Frau gewohnt, die Frau Delakowitz, und die war gläubige Baptistin. Und ich merke einfach, wie mich das jetzt im Nachhinein berührt, weil ich meine, da ist kein Zufall nachher zu erkennen auf dem ganzen Weg, den ich nachher gehen durfte. Und jetzt bitte noch das Zweite, weil da könnt ihr sehen, Europa, und ihr seht in Rumänien, dort von Sibiu, wo Sibiu steht, da ist Hermannstadt, und von dort bin ich gestartet und bin in die Nähe von München, also nach Grafing gezogen. Das waren 1450 Kilometer. Ich meine, ihr müsst das mal euch auf der Zunge zergehen lassen. Und Ronald kam von oben, von Leipzig, genau nach Grafing in dieses Haus, 450 Kilometer. Ein bisschen früher, aber er hat das so gemacht, dass er schon da war, wie ich gekommen bin. Wenn da Gottes Hand nicht darüber ist, dann weiß ich auch nicht. Also das zu erkennen, diese Entfernungen, und ja, also vor allen Dingen ist es so, diese Frau Delakowitz, die ist uns immer, also Ronald und mir, immer vor die Nase gesprungen und hat gesagt, kennt ihr Jesus? Und hat uns auf jeden Moment, hat sie uns praktisch gesagt, was man darf und was man nicht darf, wenn man nämlich gläubig geworden ist. Ja, also die Folge war, dass wir versucht haben, ihr aus dem Weg zu gehen, damit es nicht so oft passiert ist. Und nichtsdestotrotz hat sie uns nachher mitgenommen in eine kleine Baptistengemeinde, die vor einiger Zeit in Grafing entstanden ist durch ein Ehepaar, die Missionare waren, die von Amerika drüben gekommen sind. Und die nachher auch hier in Rosenheim, oder besser gesagt vorher in Rosenheim kurz waren, die Familie Kersting. Und die hatten in einer Wohnung in Grafing, haben sie in ihrem im Wohnzimmer Gottesdienst abgehalten. Es waren, ich sage jetzt mal so grob, 3 größere Familien drin, mehr waren nicht da. Ja. Und aber eines Tages hat mich Ronald dann mitgenommen, inzwischen bin ich älter geworden. Also nicht, dass ihr denkt, ich war immer mit 12 und es ging alles so schnell. Also es waren Jahre dazwischen. Aber ich habe von Jesus dort gehört und gemerkt, diese Leute glauben das, was in der Bibel steht. Das hatte ich vorher im Konfirmandenunterricht nicht mitgekriegt. Für mich ist das so an mir vorbeigelaufen. Aber die haben es geglaubt. Ja, sie haben mir einen sehr strengen Gott vorgestellt. Aber ich habe ziemlich schnell erkannt, dass Gott real ist. Und darum ging es. Und ich dachte bei mir, ja, zu diesem Gott will ich gehören. Auch wenn dann Schluss mit lustig ist in meinem Leben. Ich wusste, Kino nicht gut, Tanzen nicht gut, Fernsehen nicht gut. Alles war nicht gut und das war nicht gut für einen Christen. Ich war zu dem Zeitpunkt circa 18 Jahre alt und ausgesprochen brav. Also es war jetzt nicht so, dass ich vieles lassen musste. Ich hatte es noch nicht mal so großartig entdeckt. Das war meine erste Begegnung mit unserem Herrn. Und im Rückblick begeistert mich das Timing Gottes. Die Ortschaft, diese Entfernungen habe ich euch schon vorgestellt, aber das Timing. Weil Ronald ist mit seiner Familie 14 Tage vor dem Mauerbau aus der damaligen DDR geflohen, weil die Stasi sie observiert hatte. Und Ronalds Vater an dem gleichen Tag, als das offensichtlich wurde, seine Frau und Ronald gepackt hat und mit einer kleinen Tasche unter dem Arm auf aufregenden Wegen nach West-Berlin geflohen ist. Und dann, wie ich gekommen bin, war er schon da. Also er sagt, das Timing war hervorragend, weil wenn der Vater das nicht gleich gemacht hätte, dann wären sie drüben geblieben. Und dann wäre auch diese Kombination mit Delakowitz und mit dem Herrn, hätte anders verlaufen müssen oder jedenfalls hätte es so nicht geklappt. Wenn Gott das alles nicht so minutiös geplant hätte, hätte ich ihn, Gott, wahrscheinlich nicht so früh kennengelernt. Und Ronald vielleicht gar nicht. Und mein Leben wäre total anders verlaufen. Ich bin so froh, dass ich meinen Herrn so früh kennenlernen durfte, denn ich sehe, wie schwer es manchen Menschen fällt, zu glauben und sich auf den Herrn einzulassen. Um jetzt die nächsten Phasen mache ich kurz, weil da waren natürlich viele Jahre dazwischen. Also Ronald und ich haben dann geheiratet und wurden vom Pastor dieser kleinen Baptistengemeinde getraut. Aber die Gemeinde wurde kurz darauf wegen fehlendem Wachstum aufgelöst. Ich habe so nachher das Gefühl gehabt, die sind wegen uns gekommen da, damit wir es mitkriegen, dass wir Gott kennenlernen. Und dann nachher konnten sie ja wieder weiterziehen. Vielleicht waren anderswo andere Leute, denen es auch wichtig war. Nach der Hochzeit konnten wir während Ronalds Studium in einer kleinen Wohnung unter dem Dach von Ronalds Eltern in Baltham wohnen. Da kam unsere Tochter Niki, auf die Welt und als sie knapp 2 Jahre alt war, sind wir wieder nach Grafing gezogen und haben eine Gemeinde gesucht und sind am Endzipfel in Rosenheim gelandet. Ab diesem Moment war unser Leben mit der Gemeinde verknüpft. Einer Gemeinde aus Menschen, die versucht haben, in Gottes Spuren zu gehen, ihn immer besser kennenzulernen und zu tun, was der Herr ihnen aufs Herz gelegt hat. Ich erzähle das nicht, damit ihr wisst, wie es früher war und dass ihr mich besser kennenlernt, sondern ich möchte euch zeigen, was ich im Rückblick an Gottes Spuren in meinem Leben, aber auch in der Entwicklung unserer Gemeinde sehe. Und ich bin auch so dankbar, nachher werden wir noch eine Handvoll Bilder, weil es wären noch viel, viel mehr Bilder da, die uns Helmut zur Verfügung gestellt hat, damit ihr seht, das ist mit den Augen zu sehen, wie diese Entwicklung der Gemeinde auch stattgefunden hat. Ich bin überzeugt, dass es kein Zufall war, dass wir in dieser Gemeinde gelandet sind. Der Herr wollte uns hier haben. Er hatte einen Plan mit uns und er hatte einen Plan mit der Gemeinde. Als wir hier gelandet sind, hatte die Gemeinde, ich sage es jetzt mal, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, so circa 30 Mitglieder. Einige kennt ihr noch und einige sind noch da. Niki war damals 4 Jahre alt, also war das vor circa 40 Jahren. Helmut Händel und seine Eltern und Hergard waren da. Paul und Erika Bloch mit Thomas war da. Den da. Ruth und Anita waren schon da. Thomas Panitzke und seine Eltern waren schon da. Angela Hundeck mit Andrea, jetzt Taube, waren dann schon da. Und damals war noch der Bruder von der Andrea noch dabei und sogar die Großeltern von der Andrea. Es waren noch Daxenbergers waren schon da. Und ich glaube, ich habe nicht alle genannt, das waren noch mehrere, die ich immer und ihr sicher noch kennt. Aber es war genial. Und jetzt wollte ich euch ein paar Bilder zeigen. Ich muss leider ziemlich schnell vorwärts gehen, weil diese Predigt ist einfach, weil mein Leben schon so lang ist und weil diese Gemeinde schon so lang ist, nicht so kurz in ein paar Minuten zu erledigen. Ich hoffe, ihr kriegt nicht Hunger. Seht euch das mal an. Das ist das, die Eltern vom Helmut, Helene und Richard Hähnel. Das waren, die haben mit einer Handvoll Leuten unsere Gemeinde gegründet. Und irgendwann mal sind sie den schweren Schritt gegangen. Es war ein großer Schritt, weil damals hatten die Leute kein Geld. Dieses Gemeindehaus, besser gesagt, den Ursprung dieses Gemeindehauses zu kaufen. Jetzt könnt ihr das nächste Bild bitte. Das war so ziemlich die Gemeinde, die damals war. Damals, jetzt stehen wir gerade praktisch eigentlich hier, aber eine Etage draußen, weil es im Garten war, weil dieses gab es ja alles noch nicht. Und wenn ihr genau seht, rechts vorne unten, das war die Niki und hinter ich, das bin ich. Und damals sah ich auch schon anders, noch anders aus. Und einige würdet ihr erkennen, aber wir haben leider nicht so viel Zeit, um alle so rauszupicken. Das nächste Bild, da war schon mal Kinderstunde. Und ganz links wieder ich, in der Mitte die Niki und da hatten wir ganz viele Plastiksäcke, wo wir wirklich dieses Sackhüpfen gemacht haben. Es hat auch schon Kinderstunde stattgefunden, in dem kleinen Rahmen. Das nächste bitte. So sah das Haus aus, nachdem auf der linken Seite die Garage weggerissen wurde und die Terrasse vorne. Und das war eigentlich das Gemeindehaus. Nicht, dass ihr denkt, das war jetzt hier schon immer so und wir bewegen uns nicht und es tut sich nichts und Gott tut nichts. Doch, er tut was. Und wenn man es jetzt sieht, ist es gut zu sehen, was er alles schon getan hat. Und es liegt nicht nur an den Mauern, sondern auch an den Menschen, die drinnen waren. So, das nächste bitte. Ja, da hatten wir jetzt schon angebaut. Und wir sind dann einige, die da waren, sie haben dann den ersten Lobpreis in diesem da gemacht. Da, wenn ihr oben seht, ist die Empore rechts und links ist das die Mutter-Kind-Raum. Und hier stehen wir unten noch ohne allem, aber mit der Freude im Herzen, dass es schon so weit gediehen ist. Ja, das nächste Bild. So, Ronald auf den Knien beim Fliesenlegen. Mal eine andere Perspektive. Er hat mit Frieda und mit Helmut und mit Paul und noch mit einigen zusammen jede einzelne Fliese hier gelegt. Und ihr könnt sie euch anschauen, von ganz herunter die Treppen, hier alles, alles unten runter im Keller. Ihr könnt euch mal vorstellen, wie viele das waren. Gut, und jetzt das nächste Bild. Das war das Verfugen, weil diese Fliesen hatten es in sich. Sie waren wahnsinnig hart und sie waren sehr grob oben. Also wenn man verfugt hat, mussten wirklich ganz viele in die Reihe auf die Knie und sofort die nächsten Fliesen abwaschen, weil sonst wäre die ganze Fugenmasse auf sämtlichen Fliesen oben drauf geblieben. Das Ganze war unter Hergerts Aufsicht. Die Hergert hat das Ganze geleitet. Die hatte vorher, glaube ich, sowas noch nie gemacht. Und wir sind alle da neben ihr gewesen. Auf der rechten Seite, glaube ich, ganz vorne ist die Edith Brose. Dann dahinter ist die Gabriele Daxenberger, glaube ich. Und auf der linken Seite bin ich und ganz hinten ist, glaube ich, die Hergert. Und damit ihr nachher gucken könnt, wenn ihr da rausgeht, in der Mitte gibt es so ein Kreuz mit lauter so kleinen Nadeln, die so ein Glas drauf haben. Und jeder von der praktisch mit verfugt haben, durfte so eine mit Farbe reinlegen. Und wenn ihr meine sehen wollt, das ist die weinrote in der Mitte. Könnt ihr nachher mal gucken. Da könnt ihr euch vorstellen, wie verbunden man dann ist mit dieser Gemeinde. So, jetzt noch die nächste bitte. Nein, die noch nicht. Also okay, die später. Ja, damals waren in der Kinderstunde oft nur 2 bis 3 Kinder und bei den Teenies nicht viel mehr. Wir hatten keinen Pastor. Pastor Harms war Pastor in München-Perlach. Jeden Sonntag hat er in Perlach gepredigt, hat sich sofort mit seiner Frau ins Auto gesetzt und ist über die Autobahn zu uns nach Rosenheim gefahren, um uns auch mit einer Predigt zu versorgen. In dieser Gemeinde haben wir eine geistliche Heimat gefunden. Ich bin aufgenommen worden mit all meinen Minuspunkten und ich hatte welche. Ich durfte meine Gaben entdecken, einsetzen und in Teams einbringen mit Geschwistern, die auch mit dem Herrn unterwegs waren. Gleich am Anfang wurde ich gefragt, ob ich im Kinderdienst mitarbeiten würde. Und brav, wie ich damals war, war mir sofort klar, dass ich Ja sage, denn in der Gemeinde ist alles freiwillig und eine Gemeinde lebt davon, dass jeder seinen Teil dazu beiträgt. Aber zu diesem Zeitpunkt war mir überhaupt nicht klar, dass Gott mich gesehen hat. Für mich war das Pflicht, Ja zu sagen. Aber Gott wusste, was er in mich hineingelegt hatte. Denn, und jetzt muss ich ein paar Jahre zurückgehen, 2 Jahre nachdem wir verheiratet waren, Ronald und ich, musste ich mich einer OP an den Eierstöcken unterziehen lassen. Und es war nicht klar, ob wir überhaupt noch Kinder kriegen würden. Und nach einer komplizierten Schwangerschaft waren wir total glücklich und dankbar, dass wir unsere Niki bekommen haben. Es war, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar man dann ist, wenn es wirklich dann doch klappt. Aber es wurde bald deutlich, dass wir keine weiteren Kinder haben würden. Ich habe es geliebt, mit Niki und ihren Freundinnen zu spielen, zu basteln, Zeit mit ihnen zu verbringen und mein Leben zu teilen. Das durfte ich dann auch in der Gemeinde. Und es war ja auch für Niki, die ja ein Einzelkind war, die Gelegenheit, unter Kindern zu sein. Da hat sie auch ihre Freundin Rebecca kennengelernt, mit der sie auch heute noch verbunden ist. Nun sieht es ja super aus, diese Gelegenheit in der Gemeinde zu bekommen. Aber der Einstieg war nicht ermutigend. Als ich das erste Mal zum Kinderdienst eingeteilt war und in den Raum kam, hat das Kind, das ich betreuen sollte, bei meinem Anblick schrecklich das Weinen angefangen und wollte den Rockzipfel der Oma nicht mehr loslassen. Ihr könnt euch vorstellen, wie ermutigt ich war mit all dem Wissen, was ich noch hatte über Kinderdienst und überhaupt Bibel und alles. Es war alles noch relativ neu bei mir. Aber nichtsdestotrotz bin ich in den Kinderdienst hineingewachsen. In dieser Zeit haben Ronald und ich uns in Perlach taufen lassen, weil wir noch kein eigenes Taufbecken hatten. Dann kam Thomas Liedmeier als Pastor zu uns. Ich war dabei, als er sich zusammen mit seiner Frau Gisela bei uns vorgestellt hat. Er kam direkt vom Studium und hatte keine Erfahrungen, aber die Liebe des Herrn im Herzen. Mit ihm kam der Lobpreis in die Gemeinde, der bis dahin aus einem Klavier und 1 bis 2 Liedern aus dem Liederbuch bestanden hat. Durch ihn durfte ich Gott als meinen liebenden Vater kennenlernen. Ich habe dann circa 20 Jahre im Kinderdienst mitgearbeitet, den ich dann 10 Jahre davon geleitet habe. Und die Anzahl der Kinder stieg. In der Hochzeit waren es circa 50 Kinder, die am Sonntag in der Kinderstunde waren. Wir haben das Vaterhaus aufgebaut mit dem Plenum und den verschiedenen Gruppen, den Jesus Girls, den Fisherman's Friends, den Königskindern und der Schäfchengruppe. Die Kinderfreizeit in Kohlstadt ist entstanden. Zuerst zusammen mit der Wasserburger Gemeinde und dann allein. Es war immer eine super Zeit, von der wir Mitarbeiter genauso viel profitiert haben wie die Kinder, weil der Glaube im Alltag spürbar gelebt wurde. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was für eine Freude es für mich war, dass später unsere Tochter Niki mit Manni, unserem Schwiegersohn, und dann auch unsere 4 Enkel, Leon, Alina, Laura und Anjan, Mitarbeiter wurden. Überhaupt bei dir an dieser Stelle möchte ich einfach sagen, vor uns waren Leute, da konnten wir den Stab übernehmen. Wir haben nicht von null angefangen. Und ich bin so dankbar, wenn ich so sehe, egal ob es Lobpreis ist oder Kinderdienst, Lydia, gell? Was da alles entstanden ist und wie toll es ist, immer das, was einem lieb geworden ist, in gute Hände geben zu können und zu erleben, wie das weitergeht. Uns allen war immer bewusst, wie sehr wir bei allem auf Gottes Hilfe angewiesen waren. Nachdem ich auch die Leitung des Kinderdienstes in gute Hände geben durfte, nämlich in die von Bettina Pernitzke, die mit Hergard, Carmen und noch einigen Geschwistern weitergemacht haben, konnte ich meinen Fokus auf die neue Aufgabe in der Gemeindeleitung setzen. Da habe ich in circa, ich weiß nicht mehr genau, waren es 8 oder 10 Jahre, gelernt, zusammen mit Thomas Liedmeier, Helmut Hähnel, Paul Bloch, Uwe, Adi, Ronald und Christian Jotter auf Augenhöhe darum zu ringen, herauszubekommen, was der Herr möchte, was die Gemeinde braucht und die entsprechenden Schritte zu tun. Das Wichtigste war zusammen, denn man lernt schnell, dass der Herr einen so zusammenstellt, weil jeder von uns auf Ergänzung angewiesen ist. Einander zuzuhören in dem Wissen, dass der Herr, der in jedem von uns wohnt, uns hilft, zu einem Konsens zu kommen. Und wir haben wirklich erlebt, zusammen sind wir stark, weil der Herr mit uns ist und weil er wirklich auf Teams oder auf Miteinander so viel Segen legt. Deshalb ist Beziehung so wichtig, Beziehung zum Herrn und untereinander. Dabei haben wir unseren Herrn immer besser kennengelernt und lieben gelernt, gelernt, seine Stimme zu hören. Wir haben uns unterstützt, füreinander gebetet, in Krisen durchgetragen. Und für uns persönlich war in diesem Prozess auch unser Hauskreis ein gutes Übungsfeld. Um es kurz zu machen, diese Gemeinde ist unsere geistliche Familie geworden. Eine Familie mit viel Liebe, aber auch mit Ecken und Kanten und mit einigen Krisen. Ja, wir haben nicht alles gut gemacht. Ich habe nicht alles gut gemacht. In Krisen kommen oft unsere negativen Seiten ans Tageslicht, weil unser Bemühen einfach nicht mehr ausreicht. In Krisen sind wir meist mit unserem Latein am Ende und uns fällt nicht mehr ein, wie wir uns selber aus dem Schlamassel herausziehen sollten. Wie gut ist es dann, einen Herrn zu haben, der uns sieht, der uns kennt, durchschaut und trotzdem liebt. In Krisensituationen kann man nicht so weitermachen wie bisher, nicht persönlich und nicht als Gemeinde. Es ist immer eine Zeit des intensiven Gebets. Es ist die Zeit, den Herrn zu suchen und zu erleben, dass er uns näher an sein Herz zieht, uns Wege in der Wüste zeigt, die wir ganz persönlich und dann auch in der Gemeinde gehen müssen. Das habe ich auch im persönlichen Bereich erleben müssen oder erlebt. Ich war da ungefähr 38 Jahre alt, da ist ein Knoten in der Brust entdeckt worden bei mir. Und Gisela Liedmeier hat damals für mich gebetet und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und an dem Tag, als ich operiert werden sollte, ich hatte schon die hübschen Strümpfe an und das hübsche Hemdchen, das man da so anhat, war ich auf dem Weg in den OP, also besser gesagt, ich war nicht auf dem Weg, sondern ich lag auf diesem Ganzen und wurde in den OP gerollt. Da kam ein Arzt von der Seite und hat gesagt, ach, wir müssen nochmal nachschauen, wir wissen nicht so ganz genau, was zu tun ist. Und dann hat er nochmal nachgeschaut und dann hat er gesagt, da ist nichts, Sie können nach Hause gehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie schnell ich heruntergesprungen bin, meine Kleider rumgehüpft und nach Hause gegangen bin, weil da sehe ich auch wieder, wie Gott geholfen hat. Und ich hatte irgendwie, ehrlich gesagt, nicht großartig damit gerechnet, dass ich um die OP herumkomme. Aber nicht immer ändert Gott die Umstände sofort. Manchmal dauert es länger und manchmal hilft er nur, mit den Umständen zurechtzukommen. Wir hatten Probleme in unserer Ehe und in unserer Familie. Heftige Probleme, die dazu geführt haben, dass ich nicht mehr vertrauen konnte. Das war für mich, aber auch für unsere ganze Familie zerstörerisch. Und aus dem habe ich nicht mehr herausgefunden. Und das ist einer meiner größten Zeugnisse. Weil Gott hat mein Herz geheilt. Obwohl ich dachte, dass diese Wunden für immer mein Leben beeinträchtigen würden. Aber er hat es geschafft. Und ich konnte nicht viel dazu tun, als ihm mein Herz hinzuhalten. Und ich kann nur sagen, preis dem Herrn, dass er es geschafft hat. Das nächste, was ich euch nur sage, ist noch von dem Anjan. Das wissen einige von euch. Das ist unser jüngster Enkel. Und als er auf die Welt gekommen ist, war er ernsthaft krank. Es wurde ein Nebennierentumor entdeckt, bei dem es unklar war, ob er sich bösartig entwickeln wird und auf jeden Fall wird er zu Hormonstörungen führen können. Und das bei einem zwei Monate alten Kind, wenn die Hormone nicht stimmen, weiß man, was für eine Auswirkung das auf das ganze Leben haben wird. Trotz Gebet musste er im Alter von 2 Monaten operiert werden. In dieser Zeit ist die ganze Gemeinde im Gebet hinter Manni und Niki und Anjan gestanden. Es war eine schreckliche Zeit, aber Manni durfte den Kampf im Übernatürlichen sehen, der um Anjans Leben getobt hat und den Sieg der Engel über die Dämonen. Und ich sage das deswegen, weil Manni hatte keine Kindheit, die ewig schon im christlichen Umfeld stattgefunden hat. Der hat von den Sachen vorher nicht allzu viel gewusst, aber der Herr hat es ihm gezeigt. Und zwar sichtbar es zu erleben, das ist eine solche Gnade und das war eine Gnade jetzt für die ganze Familie und für uns natürlich auch und ich glaube auch für die ganze Gemeinde. Anjan ist gesund geworden. Er ist jetzt 14 Jahre alt und hat sich prächtig entwickelt. Und ich kann nur sagen, preis dem Herrn. Und dann in der Gemeinde. Es war vor dem Umbau unseres Gemeindehauses. Wir hatten vorher gebetet, überlegt, ob ein Umbau dran ist und wie die Finanzierung möglich wäre und bekamen ein Ja zu dem Wagnis. In dieser Zeit kam es zu unterschiedlichen Sichtweisen bezüglich dem Wirken des Heiligen Geistes. Und diese verschiedenen Sichtweisen sind so eskaliert, dass eine größere Gruppe der Gemeinde die Gemeinde verlassen hat. Es waren Geschwister, die versprochen hatten, tatkräftig beim Bau und bei der Finanzierung mitzuhelfen. Ihr könnt euch vorstellen, wie es uns da gegangen ist. Es ist immer schmerzhaft, wenn Geschwister im Zorn oder im Ärger gehen. Aber in dieser Situation war das doppelt schwierig. Aber da wir bezüglich dem Umbau nicht mehr zurück konnten, es war schon ein Loch so ausgehoben da draußen, blieb uns nichts anderes übrig, als aufs Wasser zu treten, die Ärmel hochzukrempeln und Gott zu vertrauen. Und wieder wurde es klar, dass wir einen Gott haben, der uns sieht und uns hilft. Und ihr seht ja, wie er geholfen hat. Preist dem Herrn. Immer wieder fragen wir uns, woran es liegt, dass Gott manchmal gleich hilft, warum es manchmal dauert und warum es manchmal nicht sichtbar eingreift. Eine allgemeingültige Antwort habe ich bis jetzt nicht bekommen. Aber warum Gott Krisen manchmal zulässt, ist mir bei einer Lehreinheit in der Ausbildung wieder zum geistlichen Begleiter klarer geworden, und zwar bei den Stationen unserer Reise mit Jesus. Und da ist es, wir haben noch Flyer draußen ausgelegt, damit ihr wisst, was da und darunter zu verstehen ist unter geistlichen Begleitung. Und es ist das erste Jahr, wie der Bernd doch das letzte Mal gesagt hat, wirklich für einen selber was. Und ich habe die erst mit dem Ronald zusammen erst letztes Jahr komplett durchgemacht und habe immer wieder was Neues dazu gelernt. Also man lernt immer was dazu, obwohl man schon lange mit dem Herrn unterwegs ist. Es ging um die Stationen unserer Reise mit Jesus. Diese Reise geht nie geradlinig, oft in Schleifen, Umwegen, stecken bleiben und wiederholen. Der erste Schritt auf dieser Reise ist meistens, aber nicht immer, die erste Liebe. Unter der ersten Liebe versteht man, also beinhaltet Bekehrung, Sündenerkenntnis, Taufe und so weiter und so weiter. Und ich muss dazu sagen, irgendwie vor lauter Pflichtbewusstsein und Erkenntnis, wer Gott ist, habe ich die erste Liebe ausgelassen und bin ins nächste übergegangen. Preist dem Herrn, dass ich sie nachholen musste, weil der Herr das mir einmal gesagt hat, diese Gemeinde zu Ephesus, er hat gesagt, ich sehe dein Bemühen, aber du hast die erste Liebe verlassen, und mir war klar, ich hatte nicht viel Ahnung von dem und ich musste mich auf den Weg zurückbegeben, weil das ist das Fundament. Der zweite Schritt ist Lernen und dazugehören, und da bildet sich das Gottesbild heraus, man liest viel in der Bibel und lernt Gott einfach besser kennen. Der dritte Schritt ist Herausfinden und Einsetzen der Gaben. Leider ist das oft verbunden mit Vernachlässigung der Beziehung mit dem Herrn, der Familie und von Freundschaften. Das eine ist gut, aber das andere sollte man nicht vernachlässigen. Und jetzt wird als nächstes ist jetzt die Krise angesiedelt, die nicht immer da ist und nicht nur einmalig, sondern in kleinen Schritten kommen kann, öfters kommen kann, aber ganz oft ist sie an dieser Stelle. In dieser Krise, die erkennt man daran, dass es sich oft anfühlt wie eine Sackgasse. Alte Glaubensmuster tragen nicht mehr. Verhaltensmuster müssen hinterfragt werden. Es ist eine Zeit der Selbstreflexion. Gott möchte unsere Antennen neu ausrichten, unsere Vorlieben und Leidenschaften reinigen, damit wir unsere Freude in ihm finden. Es ist eine Feuerprobe, die Reinigung und Befreiung bringt. Daraus gewinnt man ein tief gegründetes Vertrauen in Gott, seine Ruhe und seinen Frieden. Eigenwille stirbt und Demut wächst. Und das führt zu der nächsten Phase, aber ehrlich gesagt, in diesem Reinigungsprozess bleibt man oft ganz lange hängen und kommt immer wieder an die Stelle, weil man immer noch irgendwas hat, was einen hindert, den nächsten Schritt zu tun. Der nächste Schritt, zu dem Gott wirklich in Krisen immer einlädt, sich der Liebe Gottes auszuliefern. Eben das Ziel ist, was man oben sieht, in seine Ruhe, in seinen Frieden zu kommen. Die Gefahr ist, wenn man trotzig ist und sagt, ich möchte, das Alte war doch schon so gut, ich gehe lieber zum Alten zurück. Aber Gottes Plan ist hier ganz genau zu sehen, er will einem noch mehr geben und noch mehr zur Verfügung stellen. Der nächste Schritt ist dann die Reise ins Innerste. Sie führt wieder in den Dienst. Mit einer neuen Herzenshaltung, einer neuen Motivation, aus einer Ruhe heraus zu einem neuen, fruchtbaren Wirken. Und zum Schluss, der letzte Schritt wäre die Vollendung. Christus in mir, ich in ihm. Totale Verschmelzung meines Willens, meines Charakters, meiner Mission mit dem von Jesus. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, haben wir da alle noch Luft nach oben, um das klar auszudrücken. Aber wir sind unterwegs. Und Jesus ist mit uns. Deshalb, eine Krise ist zwar eine Gefahr, aber es ist auch eine Chance, wie wir wissen. Krisen gehören zum Leben dazu. Deshalb, lasst uns nicht nur erschrecken, sondern auch die Chancen erkennen, Gottes Hand zu ergreifen und den Schritt wagen, den der Herr uns anbietet. Und wir wollen nicht vergessen und uns gegenseitig erinnern, dass wir einen Gott haben, der uns sieht, uns liebt und uns hilft. Voller Gnade. Amen.